Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer.
Und heute mit dem Abschluss einer Ära und einem Neubeginn. Der allerdings kann erst gelingen, wenn man mit den bösen Geistern der Vergangenheit fertig wird. Das hier ist ein Reinhörer in Schostakowitschs 10. Sinfonie. Die Sinfonie, mit der er Stalin überlebt hat und die das Ende der Angst markiert. Der Abschluss einer Ära aber gehört in diesem Konzertprogramm Richard Strauss. Seine vier letzten Lieder gelten als sein persönliches Requiem und gleichzeitig als eine Art Schlusspunkt hinter die Epoche der Spätromantik. Im Konzert mit dem RSB hört ihr sie gesungen von der finnischen Sopranistin Camilla Nylund unter der Leitung von Tarmo Peltokoski. Peltokoski kommt auch aus Finnland und er gehört zu den jungen Shooting-Stars unter den Dirigenten. Hallo zu unserem Podcast Muss es sein. Vier letzte Lieder. Das wiegt schon mal richtig schwer, dieser Titel. Diese Lieder noch und dann ist gut. Das steckt da drin. Und was noch drin steckt, ist die Last, so etwas wie ein Vermächtnis hinzustellen. Was auch wirklich hart ist, wenn man Richard Strauss ist und so unfassbar viele gigantische Werke bereits hingestellt hat. Wie will man da einen würdigen Abschluss finden? Gehen wir mal zur Entstehungssituation. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei und Strauss 84 Jahre alt. Nachdem die Amerikaner ihn zunächst für einen Nazi-Kollaborateur gehalten haben, wandert er mit seiner Frau Pauline in die Schweiz aus. Er ist ohne seine geliebte Heimat, er bangt um sein künstlerisches Ansehen, Einkommen ist auch so eine Sache und was vielleicht am schwersten wiegt, er spürt, dass seine Musiksprache nicht mehr den Nerv der Zeit trifft. Die Spätromantik mit ihrer überbordenden Klangfülle, mit dem ganzen Schwelgen und dem Atmen und dem Fühlen, das ist vorbei. Die Zukunft gehört den Neutönern, also denen, die mit Dissonanzen arbeiten, die ohne Dur und Moll auskommen, die Musik mathematisch und experimentell konstruieren. Musik klingt jetzt so, wie die Zeiten sind. Und in dieser Situation schreibt Strauss also vier Orchesterlieder und vertont dabei Gedichte von Hermann Hesse und Josef von Eichendorff. Das erste Lied heißt Frühling. Und den Anfang dieses ersten Liedes, den finde ich einfach umwerfend. In dämmerigen Grüften träumte ich lang, heißt es bei Hermann Hesse. Und das genau spricht die Musik nach. In dämmerigen Grüften träumte ich. Es ist kalt und dunkel und für die Sopranistin gar nicht mal so leicht, denn sie muss ganz schön tief runter mit der Stimme und gleich danach wieder ganz schön hoch rauf, weil Strauss nun mal den Text wörtlich nimmt und in die Luft geht. Von deinen Bäumen und blauen Lüften, heißt es im Text. Jetzt ist ja dieses Gedicht nicht ganz kurz und die Gesangslinie ist mit allerlei Verzierungen ausgestattet, damit halt Abwechslung drin ist. Und das ist auch das Problem der Sopranistin. Es darf nicht langweilig werden. Sie darf die Zuhörer keinen Moment von der Angel lassen. Und das bedeutet, sie muss in jedem Moment meinen, was sie singt. Sie muss die Stimmung nicht nur fühlen, sondern rüberbringen. Und noch dazu, ganz wichtig, sie muss zu verstehen sein, also deutlich artikulieren und die Atmung zu Bögen formen. Was den Dirigenten betrifft, der hat es auch nicht gerade leicht in diesen Orchesterliedern, denn er hat die Verantwortung fürs Tempo. Wichtige Sache und ewiger Streitpunkt in der Musikwissenschaft, wie schnell muss was sein? Hier gibt Strauss vor, dass der Frühling etwas schneller ist als der Rest der Lieder. Das zweite Lied heißt September. Es ist wieder eine Hesse-Vertonung und hier geht es um einen regennassen Garten und es tropft in den Geigen und in den Flöten. Übrigens sind die Gedichte nicht als Zyklus entstanden, sondern Strauss hat sie sich selbst ausgewählt. Und er hat seinerseits die vier letzten Lieder wohl auch nicht als Zyklus gedacht. Diese Idee kam von seinem Verleger und die war natürlich super, weil es so durch die Abfolge der Gedichte quasi eine Entsprechung gibt mit dem Lauf der Welt. Werden und Vergehen, die Jahreszeiten und die Abschnitte des menschlichen Lebens. Hier wollte ich euch eine Stelle zeigen, die mir besonders gut gefällt. Golden tropft Blatt um Blatt nieder vom hohen Akazienbaum. Und dieses durch die Luft segeln der Herbstblätter, das ist so gut eingefangen in den Bläsern. Typisch Strauß halt. Und dann nochmal die 1:1 Textmusikumsetzung. Der Sommer macht langsam die Augen zu. Und was macht die Musik? Auch sie wird langsam. Und das Horn spielt ein Wiegenlied dazu. Ganz passend trägt das dritte Lied den Titel »Beim Schlafengehen«. Und das ist jetzt ganz anders als die bisherigen. Alles ist fließender und weicher, also nicht mehr dieses eine Silbe, ein Tonprinzip, sondern zu den Worten Seele oder Flügel gehören auf einmal ganze Tongruppen. Das ist wie dieses Gefühl kurz vorm Einschlafen. Nicht mehr ganz auf dieser und noch nicht ganz auf der anderen Seite. Kombiniert mit diesem wunderschönen Geigensolo, das uns quasi zudeckt. Das letzte Lied, das am Ende steht, heißt »Im Abendrot« nach Josef von Eichendorff. Und hier lässt uns Richard Strauss in seine Seele blicken. Dieses Gedicht ist ihm so wichtig, dass er es sogar in sein Tagebuch notiert. Es handelt von einem Wandererpaar, das Hand in Hand eine letzte Anhöhe erreicht und in den Sonnenuntergang blickt. Bedeutung ist klar, oder? Ein Paar, das eine Lebensreise gemeinsam gemeistert hat und nun am Ende angekommen ist. Genauso wie Richard Strauss und seine Pauline. Es ist alles erreicht, es ist alles gesagt. Zufriedenheit steht am Ende. Aber ist es wirklich das Ende? Als der Text fragt, ist das etwa der Tod? Antwortet Strauss mit einem 60 Jahre alten Eigenzitat. Er zitiert sein Werk Tod und Verklärung. Und wer genau hinhört, der könnte glauben, dass es weitergeht auf der anderen Seite. Noch eine romantische Zusatzinfo im Abspann. Tatsächlich sind Richard Strauss und seine Pauline noch ins geliebte Garmisch zurückgekehrt. Und dort sind sie wirklich kurz nacheinander ins Abendrot gegangen. Traurig, oder? Das ist der Anfang von Dmitri Schostakowitschs 10. Sinfonie. Entstanden 1953. Jahre zuvor hatte Stalin persönlich Schostakowitschs Musik in einem Artikel in der Pravda als Chaos bezeichnet, das übel enden könnte. Eine klare Drohung. Zu westlich, zu avantgardistisch, zu wenig Jubel fürs Regime. Nach diesem Artikel hat Schostakowitsch Angst und er beginnt, seine Musik zu verschlüsseln. Was er nicht sagen darf, das komponiert er. Hier nochmal der Beginn des ersten Satzes. Ihr hört nur Bässe und Celli, also alles klingt finster. Und diese einzelnen aufsteigenden Töne, die wieder in sich zusammensacken, die könnt ihr euch mal merken. Die sind nämlich das Thema und das kommt immer wieder. Dieser erste Satz erzählt von Angst, von Depression und von Panikattacken. Stalin ist zu diesem Zeitpunkt zwar schon einige Monate tot, aber der Druck des Regimes, den gibt es immer noch. Und vor allem, es gibt die Erinnerung. Erinnerungen zum Beispiel daran, dass Schostakowitsch in der Zeit der Bedrohung nachts angezogen im Bett liegt, mit gepacktem Koffer, jederzeit bereit zu fliehen, um nicht dasselbe Schicksal zu erleiden wie seine Künstlerfreunde. Die wurden nämlich zum Teil verschleppt und ermordet. Wer diese Musik in der Stalin-Zeit hört, der weiß genau, was Schostakowitsch hier ausdrückt. Zweiter Satz. dieser Satz ist überraschend kurz im Vergleich zum überlangen ersten Satz. Nur knappe 7 Minuten. Was ihr hier hört, ist ein musikalisches Porträt Stalins. Ich sag jetzt mal nicht mehr dazu, hört einfach genau hin und seht Stalin durch Schostakowitschs Augen. Im dritten Satz dieser 10. Sinfonie erscheint uns ein weiterer Geist, diesmal aber ein guter. Schostakowitsch selbst schwebt durch seine Musik und zwar in Gestalt seiner komponierten Anfangsbuchstaben. D für Dmitri und SCH für Schostakowitsch. Alle 4 Buchstaben gibt es ja auch als Töne. D, S, C, H. Hier hört ihr sie in den Bässen und Cellen. Und noch ein Gespenst. Das Horn nämlich beschwört den Namen Elmira. Wieder sind die Buchstaben in Töne umgewandelt. Elmira ist Kompositionsschülerin von Schostakowitsch, steht zu ihm, als kaum ein anderer es tut, und wird zur Vertrauten. Ihr Motiv vertritt vielleicht sowas wie das Gute. Jedenfalls steht es immer wieder im Dialog mit Schostakowitschs eigenem Motiv, dem DSCH. Und mit diesem DSCH endet auch der 3. Satz. Hier in den Piccolos und Flöten schwebt er noch einmal über uns. Dmitri Schostakowitsch. Im 4. Satz kommt es quasi zum erdachten Endkampf zwischen ihm und Stalin. Zunächst haben wir gute Stimmung, ein positiver Marsch. Und plötzlich verändert sich die Atmosphäre. Es wird gefährlich. Stalin erscheint. Es ist die hässliche, böse Fratze, die wir schon aus dem 2. Satz kennen. Aber diesmal siegt das DSCH. Immer wieder erscheint dieses Motiv im 4. Satz und es beendet ihn dann schließlich auch. Und so ist diese Sinfonie bei aller Schwermut und all dem erlebten Leid doch die Musik eines Triumphs. Eines Künstlers, der Widerstand geleistet hat, ohne ein einziges Wort zu benutzen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Konzertabend.